Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas.
Zunächst folgender Hinweis. Die Sure Nas ist die letzte, die 114. Sure im Heiligen Koran, eine der sogenannten Schutzsuren, denn immer sind wir von heimtückischen satanischen Einflüsterungen, ob von üblen Menschen oder aber diabolischen Geisterwesen bzw. Dschinn bedroht. Schutz und Zuflucht vor ihnen finden wir nur bei dem allmächtigen und allwissenden Gott, der alleinige Herr und Regent der gesamten Schöpfung ist. Dieses den Menschen zu sagen, ist eine göttliche Anordnung, die in der Sure Nas an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ergeht. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, wir suchen Schutz bei dem Herrn der Menschen, bei dem Regenten der Menschen, dem sie gehören, bei Gott, der Gottheit der Menschen, vor dem Übel der Einflüsterungen der Heimtückischen, die in die Herzen der Menschen einflüstern, seien sie, das heißt die Heimtückischen, aus den Reihen der Dschinn oder aber der Menschen.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Sonntag, den 23. November 2025, gleich dem 2. Asar 1404, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Spiegel des Nahdul Balagha. Zum Abschluss hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Märtyrertodes von der geehrten Fatima Friede sei mit ihr. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Bleiben Sie dran!
Bei unserer Betrachtung des Inhalts von iranischen Liedertexten haben wir beim letzten Mal die Gute-Nacht-Lieder besprochen. Wir sagten, dass sie im Grunde die mütterlichen Klagen und Sehnsüchte beinhalten. Der Versfuß eines Lalais, so heißen diese Schlaflieder auf Farsi, ist kurz. Schlaflieder sind melodisch und der Inhalt ist einfach. Dadurch eignen sie sich auch als Träger für erzieherische Punkte. Kleine Kinder hören gerne die Mutter ein Gute-Nacht-Lied singen und der Text prägt sich ihnen schnell ein. Schlaflieder wurden von liebevollen Müttern, aber nicht von versierten Dichtern erfunden. Sie erhalten daher sehr vertraute Wörter. Die meisten dieser Gute-Nacht-Lieder lassen literarisch gesehen zu wünschen übrig. Sie beachten nicht die Regeln der klassischen Dichtung, das bürgt aber gerade für ihre Originalität. Am wenigsten werden die Regeln für Versfuß und Reim in den Schlafliedern berücksichtigt. Trotz dieser und anderer Schönheitsfehler haben sie jedoch ihren festen Platz in der mündlichen Folklore und gehen von einer Generation auf die nächste über. Es wundert nicht, dass viele große Meister auch Schlaflieder komponiert haben oder Schlaflieder überarbeitet haben. Den bekannten Schlafliedern haftet eine Art Nostalgie an. Manchmal besteht noch nicht einmal ein logischer Zusammenhang zwischen Wörtern und Sätzen in einem Schlaflied. Aber für das Kind wird der Text durch die Melodie und nicht durch die Bedeutung der Wörter schön. In den Schlafliedern kommen viele Dinge aus der Natur, wie Blumen, Wasser, Quellen und so weiter. Die Grundstimmung in iranischen Schlafliedern Irans ist aber meist wehmütig. Viele Schlaflieder wurden auch Änderungen unterworfen. Alte Versionen gingen verloren, weil die Liedertexte nirgendwo schriftlich festgehalten wurden. Andere Schlaflieder gerieten in Vergessenheit. Doch nun zu unserer Geschichte von heute aus dem Buch 98 Risse. In einer Stadt lebte ein rechtschaffener Goldschmied. Jeden Morgen kam er schon in aller Früh vor Sonnenaufgang in seine Goldschmiede. Sein Geschäftsladen lag genau gegenüber dem Palast des Sultans. Bevor er morgens seinen Laden aufschloss, betete er zu Gott. O, du weiser Helfer, der du den täglichen Unterhalt schickst. Du bist allmächtig, und wenn etwas tief auf den Meeresgrund fällt, so hast du die Macht, es wieder ans Land zu holen. Jeden Morgen wurde der Sultan, der um die Zeit noch im Bett lag, von dem Gebet des Goldschmiedes, das durch das offene Fenster seines Gemaches an sein Ohr drang, aufgeweckt. Eines Tages sprang er auf und schrie: Wer ist es, der mich jeden Morgen mit seiner scheußlichen Stimme aufweckt? Der Sultan ließ seinen Diener kommen und erkundigte sich bei ihm. Da erfuhr er, dass es der Goldschmied ist, dessen Laden genau dem Palast gegenüber liegt. Da überlegte er, wie er diesem Kerl eine Lektion erteilen kann. Er ging mit seinem Wesir zu dem Geschäft des Goldschmiedes und nahm seinen Edelsteinring mit. Der Goldschmied wunderte sich, als der Sultan seinen Laden betrat. Der Sultan gab ihm den kostbaren Ring und sagte: Der Edelstein in diesem Ring ist ein Rubin und ist 1000 mal 1000 Goldmünzen wert. Ich habe Angst, dass er verloren geht. Deshalb möchte ich, dass du mir mit einem Stein aus buntem Glas einen ähnlichen Ring anfertigst und ich den Ring mit dem Rubin nur zu besonderen Gelegenheiten trage. Dann übergab er den Ring dem Goldschmied und empfahl ihm, gut darauf zu achten.
Der Goldschmied nahm den Ring, steckte ihn in eine kleine Schachtel und öffnete den Tresor. Aber bevor er den Tresor verschließen konnte, bat der Sultan um ein Glas Wasser. Der Goldschmied ging schnell Wasser holen, und der Sultan nahm sich sofort den Ring aus der Schachtel heraus und steckte ihn ein. Da war auch schon der Goldschmied mit einem Glas Wasser zurück. Der Sultan bat den Goldschmied, den Tresor gut zu verschließen. Der Goldschmied verriegelte den Tresor. Da sagte der Sultan: Du hast 3 Tage Zeit, den neuen Ring anzufertigen. Du musst ihn mir am 4. Tag morgens zusammen mit dem eigentlichen Ring bringen. Aber gib gut Acht, dass mein kostbarer Ring nicht verloren geht, denn wenn das passiert, wirst du mit deinem Leben dafür büßen. Dann verließ der Sultan mit dem Wesir die Goldschmiede. Sie gingen ans Meer und bestiegen ein Schiff. Weit entfernt vom Ufer ließ der Sultan den Ring ins Meer fallen. Erst dann kehrte er in seinen Palast zurück. Der Goldschmied schloss seinen Laden und ging rasch nach Hause. Als er seiner Frau von der Geschichte erzählte, sagte diese: »Lauf schnell zurück, du kannst den Ring vom Sultan nicht einfach im Geschäft lassen. Der Sultan hat doch gesagt, du musst sterben, wenn er verloren geht. Du solltest den Ring keinen Augenblick aus den Augen lassen.« Der Goldschmied lief eilend zurück. Er öffnete den Tresor und dann die Schachtel und sah erschreckt, dass sie leer war. Wie war das möglich? Da kam auch schon seine Frau, um ihm das Essen zu bringen. Sie sah ihren Mann in großer Aufregung, und als sie erfuhr, dass der Ring verloren gegangen ist, begannen sie beide verzweifelnd, den ganzen Laden zu durchsuchen. Drei Tage waren vergangen. Der Sultan hatte den Goldschmied nicht mehr beten hören. Da sagte er zu seinem Wesir: »Hör, wir hatten Erfolg. Der Goldschmied hat aufgehört, mich jeden Morgen mit seinem Gebet zu wecken.« Aber am vierten Tag wurde der Sultan wieder von dem Goldschmied mit seinem Gebet aus dem Schlaf gerissen. Wütend ging der Sultan zu dem Geschäft des Goldschmiedes. Sein Henker begleitete ihn. Der Sultan sah den Goldschmied fröhlich vor sich sitzen und wurde nur noch wütender. Er schrie: »Die drei Tage sind vorbei und nun musst du mir die beiden Ringe abliefern. Anderenfalls kannst du etwas erleben.« Der Schmied schloss den Tresor auf. Er holte die kleine Schachtel heraus, öffnete sie und da lagen zwei Ringe drin, das Original und die Fälschung. Der Sultan war völlig überrascht. Er rief: »Das kann doch nicht sein. Wie bist du an meinen Ring gelangt? Ich habe ihn doch selber ins Meer geworfen.« Da sagte der Goldschmied: »Als meine Frau und ich vergeblich nach dem Ring gesucht haben, war ich so bedrückt, dass ich zu Hause blieb. Zwei Tage lang habe ich nichts gegessen. Meine Frau kaufte einen großen Fisch auf dem Markt für mich, und beim Säubern fand sie in seinem Magen euren kostbaren Ring. Ich bin sofort zur Goldschmiede gelaufen und habe begonnen, einen Ring anzufertigen, der ihm ähnlich ist. Heute in aller Früh ist er fertig geworden, und als er fertig war, habe ich wieder vor meinem Geschäft gebetet.« Der Sultan schämte sich sehr. Er umarmte den Goldschmied und sagte nur: »Bei Gott, du bist wirklich ein rechtschaffener Mensch. Verzeih mir all das Unrecht, das ich dir angetan habe.« Dann ließ er seinen Diener einen Beutel mit 10.000 Dinaren für den Goldschmied bringen und sagte dann: »Ich befehle dir ab jetzt jeden Morgen, mich mit deinem Gebet zu wecken, nämlich: O du weiser Helfer, der du den täglichen Unterhalt schickst, du bist allmächtig, und wenn etwas tief auf den Meeresgrund fällt, so hast du die Macht, es wieder ans Land zu holen.«
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Aliye Tafreshi mit dem Titel Mil-e-Ishq, das heißt Wein der Liebe. We'll be right back.
چنان مستم از باده دوشینه، امروز چنان مستم از باده دوشینه، تا روز قیامتم مشیار نخواهم شد، تا هست نیک و بد در کیسه من نقدی، تا هست نیک و بد در کیسه من نقدی، در کوی جوان مردان ایار نخواهم شد، ایار نخواهم شد.
من مسلمه عشقم، من مسلمه عشقم، هوشیار نخواهم شد، هوشیار نخواهم شد، از خواب خوش مستی، از خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد، بیدار نخواهم.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Spiegel des Nahdul Balagha.
Imam Alis Denken im Spiegel des Nahdul Balagha. Ali ist ein vollständiges Spiegelbild des Propheten Salawatullah alai. In ihm sind alle hohen menschlichen Eigenschaften vereint. Der Prophet drückt Letzteres im folgenden Satz aus.
Es wird nicht möglich sein, die Tugenden Ali ibn Abi Talibs, alaihi salam, alle aufzuführen, selbst wenn das Holz aller Bäume zu Schreibschriften und alle Meere zu Tinte und die Rechnungsführer unter den Dschinn und alle Menschen zu Schreibern würden. Das Werk Nahjul Balagha ist eine Sammlung von Ansprachen, Briefen und Weisheiten Imam Alis. Es ist von großer Bedeutung und weit verbreitet und gilt nach dem Heiligen Koran als das wichtigste Buch. Dieses Buch sorgt für die Höhe, Sprachbegabung und Ausdruckskraft Alis alaihi salam. Es ist eine Kostbarkeit mit beeindruckenden Aussagen über die Einheit Gottes, die Gerechtigkeit und Schöpfung, über die Gottesehrfurcht und die Eigenschaften der Gottesehrfürchtigen, die Gläubigen und die Heuchler. Nahjul Balagha beleuchtet gesellschaftliche Probleme und die Pflichten einer Regierung. Ebenso enthält es Erläuterungen zu einer Reihe von Koranversen. Nahjul Balagha zieht den Leser in seinen Bann und stillt mit seiner thematischen Vielfalt den Wissensdurst. Es vermag die besonderen Eigenschaften der Edlen aus dem Hause Mohammeds wiederzugeben und das moralische Gute vom Hässlichen zu trennen. Es spricht über den Vorzug der Beratung, über die reuevolle Umkehr und über das Vertrauen in Gott und viele Dinge mehr. In Anbetracht des wertvollen Inhaltes dieses Buches möchten wir im Rahmen dieser Senderei namens Imam Alis Denkweise im Spiegel des Nahjul Balagha gemeinsam mit Ihnen in diesem Buch blättern, um mehr über das großartige Wesen dieses Imams zu erfahren. Nahjul Balagha gibt einen Ausschnitt aus dem hohen Denken Imam Alis wieder. Seit circa 1000 Jahren liegt dieses Buch der Weltbevölkerung vor und begegnet Bewunderung. Es enthält Teile der guten Ratschläge und Briefe und Ansprachen von Imam Ali ibn Abi Talib und dieses Buch wird nicht alt. Die Ausdrucks- und Schreibweise Imam Alis ist so aussagekräftig und treffend und zugleich ausgesprochen schön, dass das Nahjul Balagha nach dem Koran an die Spitze der arabischen Literatur zu stehen kommt. Gelehrte und Literaten haben sich mit diesem Werk beschäftigt und ihn ihren Ansprachen und Aussagen aus ihm zitiert. Einige haben Erläuterungen dazu geschrieben oder es übersetzt. Das Nahjul Balagha ist inzwischen in mehrere moderne Sprachen übertragen worden, unter anderem ins Persische, Türkische, Urdu, Englische, Französische, Deutsche, Italienische und Spanische. Unser Beitrag reicht nicht aus, alle Vorzüge des Nahjul Balagha detailliert zu beschreiben. Zum Beispiel ist die thematische Vielfalt in diesem Werk so groß, dass sie wie ein wogendes Meer wirkt, in dem sich jede Art von kostbaren Perlen befinden. Zu den Themen gehört die Moral genauso wie die Politik, gehören Religionsrecht, Rechte und Pflichten ebenso wie Kampf und Dschihad. Ebenso wird über die Gnostik und die Einheit Gottes, über die Natur und über das Regieren und so weiter gesprochen. Das Nahjul Balagha zeichnet sich durch die großartige Sprachästhetik und Sprachfertigkeit aus. Der Sprachfertige passt sich dem Grad der Aufnahmefähigkeit seines Zuhörers an. Seine Aussagen sind wirksam und werden von der angesprochenen Person akzeptiert.
Nahjul Balagha ist einer der ersten Texte über die islamische Kultur. Dieses Buch hat Abul Hasan Muhammad ibn Hussein, bekannt als Sayyid Razi oder Sharif Razi, im Jahre 400 nach der Hijra zusammengestellt und sich dabei auf eine große Anzahl von Quellen und Büchern gestützt. Sayyid Razi gliedert das Werk nach Ansprachen, Briefen und kurze Weisheiten Imam Alis alayhi salam. In den Ansprachen wird über die Erschaffung der Welt, des Menschen und der Tiere und über das Schöpfungsziel des Menschen gesprochen, ebenso wie über Gotterkenntnis, der Zweck der Aussendung der Propheten und der Fortsetzung des Prophetenauftrages durch den Koran. Imam Ali alayhi salam spricht auch über die Edlen aus dem Hause des Propheten und über Auferstehung und Jenseits. Imam Ali behandelt gleichwohl Fragen der Wirtschaft. Er hebt die Kultivierung der Erde hervor und gibt Erklärungen zur Eigentumsvermehrung und Mahnungen hinsichtlich der Volkskasse, Beitul Mal, der sozialen Gerechtigkeit und Bekämpfung der Armut und den Pflichten der Regierung und der Gesellschaft. Im Zusammenhang damit verweist er auf die Pflichten von Beauftragten der Regierung, der Armee und Armeeführer ebenso wie auf den Einzug von Steuern und Prinzipien der Verwaltung eines Landes. Ethische und für die Charakterformung wichtige Punkte sind thematischer Schwerpunkt in anderen Abschnitten des Nahjul Balagha. In Bezug auf die Moral des Einzelnen wird der Wissenserwerb zusammen mit der Praktizierung des Wissens hervorgehoben. Es wird die Gleichgültigkeit gegenüber den weltlichen Schätzen unterstrichen, zum Kampf gegen das Unrecht angeregt und das freiheitliche Denken betont. Der Mensch wird aufgefordert, sein eigenes Verhalten zu überprüfen und laufend eine Bilanz über seine Taten zu ziehen. Hinsichtlich der Moral im Gesellschaftsleben spornt das Nahjul Balagha zur Freundlichkeit, Menschenliebe und Gerechtigkeit an. Es werden auch die Aspekte des Gottdienens im Nahjul Balagha angesprochen, wie die verschiedenen Motivationen zum Gottdienen und die besonderen Stufen der Gottesdiener sowie die Wirkung des Gottdienens auf die Tilgung von Sünden. Besonders aber fällt auf, wie viel Wert Imam Ali immer wieder auf die Gerechtigkeit legt. Ali ist nicht wie viele, die nur von der Gerechtigkeit reden, aber diesen Grundsatz selber nicht einhalten. Imam Ali war felsenfest gegenüber den Unterdrückern, während er den Unterdrückten Schutz bot. Ali a.s. hat die Heiligkeit der Gerechtigkeit mit seiner hohen Menschlichkeit, seinem Kampf und seinem Schreibstift behütet. Das Nahjul Balagha enthält wertvolle Briefe. Es sind Briefe, die der Imam über Angelegenheiten der Regierung und der islamischen Umma geschrieben und an Freunde und Verwandte oder an Befehlshaber, Gouverneure und Regierungsbeamte verschickt hat. Einige Schreiben war auch an Feinde gerichtet. Er hat in seinen Schreiben die besten Grundsätze für die Regierung und für den Dienst an der Bevölkerung vorgestellt und hat die Regeln für die Wahrung der Rechte der Bürger, insbesondere der Schwächeren und Ärmeren, unter ihnen festgelegt. Er hat die Beamten der islamischen Regierung verpflichtet, diese wertvollen Punkte alle einzuhalten. Seine Briefe behandeln nicht nur die damaligen Probleme, sondern geben auch über die Regeln des Islams für das Leben und für eine islamische Regierung und ebenso die Fragen der Ethik und den islamischen Glauben Aufschluss und spiegeln den Standpunkt dieses großen Imams wider. Der dritte Abschnitt des Nahjul Balagha enthält kurze, aber sehr gehaltvolle Weisheiten des Imams in Form von ein oder zwei Sätzen. Es sind gute Ratschläge und einmalige Wegweisungen über den richtigen Glauben und die Veredelung des Charakters. Alle sehen nach dem Koran und nach den Worten des Propheten in diesen Weisheiten die besten Empfehlungen für ein gutes und glückliches Leben. Ein jeder dieser kurzen Sätze enthält einen nützlichen Rat. Nichts kann die spirituelle, gesellschaftliche und politische Größe Imam Alis alayhi salam besser demonstrieren, als seine eigenen Worte dies können. Wir werden daher in den kommenden Teilen dieser Reihe das Nahjul Balagha in die Hand nehmen und den Fürst der Gläubigen mit Hilfe seiner Worte vorstellen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Mohammad al-Mu'tamidi mit dem Titel Guftam Ghamto Daram. Thank you. Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Märtyrertodes von der geehrten Fatima, Friede sei mit ihr. Weiterhin guten Empfang.
Die islamische Welt beweint in diesen Tagen den Verlust Hazrat Fatimas, Tochter des Propheten Mohammed, Friede sei ihnen. Wir wünschen allen unser Beileid und gedenken dieser Auserwählten. Drei Monate waren vergangen, seit Fatime ihren Vater verloren hatte. Fatime war sehr betrübt und die Ereignisse nach dem Tod des Propheten quälten sie. Sie wurde schwer krank, doch der Gedanke an das Versprechen ihres Vaters gab ihr Trost. Er hatte ihr kurz vor seinem Tod gesagt: »Meine Tochter, nach mir wirst du dich als Erste mir anschließen.« Ali und ihre vier Kinder sitzen am Sterbebett Fatimas. In ihrem Haus herrscht bedrückende Stille. Ali hat so vieles auf dem Herzen, was er Fatima noch sagen möchte. Fatima öffnet kurz die Augen und sagt: »Ali, es sind nur noch einige Augenblicke von meinem Leben verblieben. Die Zeit zum Abschied ist gekommen. Hör mir zu, danach wirst du die Stimme von Fatima nicht mehr hören. Ich bitte dich, meinen letzten Willen zu erfüllen.« Und dann bat Fatima ihren Ali, er soll sie in aller Stille des Nachts zu Grabe tragen. Ali verlor seine Fatima, diese große Dame, diese gottesfürchtige und geduldige. Seine treue Gemahlin. Er wusste, der Kummer, der sich nun über sein Herz gelegt hatte, sollte ihn bis an sein Lebensende nicht verlassen. Musik. Der Prophet liebte seine Tochter Fatime sehr. Um den Muslimen den hohen Rang Fatimes bewusst zu machen, hat er gesagt: Fatime ist ein Stück von mir. Sie ist ein Engel in der Gestalt des Menschen. Immer wenn es mich nach dem Duft des Paradies sehnt, atme ich den Duft ein, den meine Tochter Fatime verströmt. Einmal hat er zu ihr selbst gesagt: Sahrojan, Gott hat dich auserwählt. Er hat dich mit Wissen und voller Erkenntnis geschmückt und über die Frauen der Welt gestellt. Als Kind erlebte Fatime die schwierigen Jahre, in denen der Prophet den Islam offen zu verbreiten begann. Sie erlebte die harte Zeit der Belagerung in dem Abu Talib-Tal, wo sie ihre Mutter verlor. Sie wich nicht von der Seite ihres Vaters und verteidigte ihn gegenüber seinen Feinden, und in Medina teilte sie mit ihrem Gemahl Ali die schweren Zeiten, in der die Götzenanbeter Krieg gegen die Muslime führten. Fatime unterstützte den Propheten und Ali liebevoll in ihrer heiligen Sache und zog Kinder groß, deren Namen heute noch über der Geschichte leuchten. Fatime Zahra ist strahlendes Vorbild eines vollkommenen Menschen. Nach dem Tod des Propheten entstand Zwietracht unter seinem Glaubensvolk und Fatime war über die Zukunft der islamischen Gemeinde besorgt. Sie warnte die anderen vor Dingen, die zur Abirrung vom rechten Weg führen. Ihre Ansprache nach dem Tod des Propheten ist berühmt. In dieser Ansprache sagte sie, dass die Rettung der Menschheit darin liegt, sich an die Religion und die Gebote Gottes zu halten. Sie sagte, dass der Koran ein Licht unter den Menschen ist, das ihnen den breiten Weg zur Wahrheit zeigt. Hazrat Fatime bezeichnete dabei den Koran als Bündnis zwischen Gott und den Menschen und versprach den Menschen Glück im Leben und in der Ewigkeit, wenn sie nach dem Inhalt des Korans handeln. Sie unterstrich, dass es schon ein großer Gewinn sei, dem Koran nur zuzuhören, weil seine schönen Worte und Sätze den Menschen dazu bringen, über ihn nachzudenken und dieses Nachdenken den Menschen auf den Heilsweg zur Vervollkommnung führt.
Mit ihren hervorragenden Eigenschaften erinnert Hazrat Fatime daran, dass die Gipfel der Vollkommenheit für alle, für Mann und Frau, erreichbar sind. Den Keim zur Vervollkommnung hat Gott jedem Menschen ins Herz gelegt. Mit ihrem tiefen Denken und religiösem Wissen war Fatime Zahra ein leuchtendes Licht für die Gesellschaft. Als einmal eine Frau zu ihr kam und ihr hintereinander 10 Fragen stellte, beantwortete Hazrat Fatime alle überlegt und genau. Die Frau begann sich zu schämen, dass sie so viele Fragen gestellt hatte, und sagte: »O Tochter des Propheten Gottes, nun störe ich dich nicht mehr. Gewiss seid ihr meiner Fragen müde geworden.« Aber Hazrat Fatime antwortete: »Du brauchst dich nicht zu schämen. Stelle alle Fragen, die du noch hast, damit ich sie beantworte. Ich werde eurer Fragen nicht müde, denn Gott gibt mir für die Antwort auf jede Frage einen Lohn, der sich nicht zählen lässt.« Imam Hassan berichtet: An einem Abend zum Freitag sah ich meine Mutter Fatime, wie sie in der Gebetsnische stand und sich bis zum ersten Morgenlicht vor Gott verbeugte und niederwarf, und ich hörte, wie sehr sie für die gläubigen Männer und Frauen betete, aber nicht ein Gebet für sich selber sprach. So fragte ich: Mutter, warum betest du nicht auch für dich, so wie du für die anderen gebetet hast? Und sie antwortete: Mein Sohn, die Nachbarn gehen vor. Die Bedürftigen in Medina wussten, dass sie im Hause von Fatime immer auf Hilfe hoffen konnten. Jobir ibn Abdullah Ansari berichtet: Zusammen mit dem Propheten hatte ich das Nachmittagsgebet verrichtet. Der Hochgeehrte saß noch in der Gebetsnische, als ein alter Mann, einer von den Auswanderern aus Mekka, in Lumpen gehüllt, die Moschee betrat. Der Prophet fragte ihn nach seinem Befinden, und der alte Mann sagte: Prophet Gottes, ich bin hungrig, sättige mich. Ich kann meinen Körper nicht richtig bedecken, kleide mich. Da erwiderte der Prophet: Ich habe hier nichts bei mir, aber ich schicke dich an jemandens Haustür, den Gott und der Prophet liebt. Geh zum Hause Fatime. Dann sagte er zu Balol: Nimm ihn mit zum Hause Fatime. Balol brachte den Armen dorthin. Als Zahra von seiner Not erfuhr, schenkte sie ihm eine Halskette und sagte: Nimm diese Kette und verkauf sie. Hoffentlich lässt dir Gott etwas dafür zukommen, das besser ist. Der alte Mann nahm die Kette entgegen, verkaufte sie und beseitigte seine Not. Er betete zu Gott, dass er Fatime diese Tat vergelten möge. Wir kondolieren ein zweites Mal zum Verlust Hazrat Fatime Zahra und schließen noch mit diesen beiden schönen Worten von Hazrat Fatime: Die Freude, die ich am täglichen Preisgebet empfinde, hält mich von allen Wünschen ab, und ich habe kein anderes Verlangen, als immer diese herrliche Pracht Gottes zu schauen. Von eurer Welt liebe ich drei Dinge: auf dem Wege Gottes spenden, das Gesicht des Propheten Gottes anschauen und in der Schrift Gottes, dem Koran, lesen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.